Servus, ihr Süßen. Willkommen zurück bei Zum Glück mit Hund, deinem Podcast für mehr Verständnis und mehr Glück in der Beziehung zu deinem Hund. Ich bin die Cecilionie Kreit. Ich betreibe in Regensburg im wunderbaren Bayern die Hundeschule Akademie Hund und das Ausbildungszentrum für HundetrainerInnen Akademie Hund. Und meine Lebensaufgabe ist es, Menschen zu helfen, ihre Hunde besser zu verstehen, manchmal auch sich selbst dadurch ein bisschen besser zu verstehen und über dieses Wissen zu einem besseren Team werden zu können. Heute habe ich dir eine Folge mitgebracht, in der es um Rassekunde geht, im weitesten Sinne. Und zwar habe ich in der letzten Zeit in der Hundeschule immer öfter oder gehäuft erlebt, dass Menschen mir eben so ein bisschen das Verhalten von ihrem Hund beschrieben haben und dann gesagt haben, ja, die Rasse ist halt so. Also da sagte eine Besitzerin zum Beispiel, ja, das ist halt ein Gordon Setter und Gordon Setter sind halt auch territorial. Und deswegen würde der zum Beispiel keinen fremden Menschen ins Haus lassen und deswegen habe ich auch sehr flach geatmet und mich am Küchentisch sehr unwohl gefühlt, weil der Hund mir sehr deutlich gesagt hat, dass eine falsche Bewegung mit einer großen Wahrscheinlichkeit zu einem Loch in meinem Oberschenkel führen würde. Und das fand ich natürlich jetzt nicht so angenehm und fand ich aber besonders schwierig, weil in diesem Hausbesuch ging es dann tatsächlich eben ganz viel darum, der Person zu helfen, diese Gedanken, der ist ja von der Rasse her territorial und deswegen muss das so sein und deswegen kann ich das sowieso nicht verbessern, zu überwinden. Ich stelle fest, dass es zwei Kategorien so ein bisschen gibt. Und zwar, es gibt so die eine Kategorie, wo eben Hunde bestimmte Rasseneigenschaften zugeordnet bekommen. Und dann passiert es eben, dass gewisse Verhaltensweisen vielleicht auch deshalb sogar verstärkt auftreten, weil man als Mensch fälschlicherweise dazu tendiert zu glauben, dass man diese Eigenschaften gar nicht beeinflussen kann. Und dann gibt es noch so eine zweite Kategorie und diese zweite Kategorie ist, das sind Menschen, die suchen sich eine bestimmte Hunderasse aus, obwohl sie eigentlich überhaupt gar nicht gut passt. Also die suchen sich einen Hund aus, der Eigenschaften hat, die sie selber kontrollierbar oder kontrolliert machen wollen und glauben, dass es da quasi gar keine Limitierungen gibt. Da kommt dann zum Beispiel ein Arbeitslinien-Border Collie mit einem hohen Bedürfnis an Bewegung und Arbeitsauslastung in eine eher Couch-Potato-Familie mit mehreren kleinen Kindern. Und dann ist die Familie enttäuscht darüber, dass sie es nicht geschafft haben, den Hund zu einer Schlaftablette zu erziehen, der die Kinder nicht versucht zu hüten, wenn sie in verschiedenen Richtungen mit Roller, Fahrrad und Rollerskates unterwegs sind. Oder es gibt eben die Menschen, wie ich jetzt gerade als Beispiel erwähnt habe, die eben sagen, naja, ich habe hier eben zum Beispiel einen Hoferwart, die Emma ist ja ein Hoferwart und die muss quasi zwangsläufig alle aufessen wollen, die reinkommen, weil die ja ein Hoferwart ist. Was in beiden Richtungen Extreme sind, die, wenn du vielleicht selber gerade dich so ein bisschen ertappt fühlst, die dich und deinen Hund einfach unglaublich limitieren in euren Möglichkeiten, euch zu entwickeln. Deshalb möchte ich mit dir in dieser Folge jetzt darauf so ein bisschen eingehen. Wenn du selbst einen Mischling hast oder einen haben möchtest, dann passt die Folge auch sehr gut für dich, weil dir das helfen kann, so ein bisschen auch die Perspektive einzunehmen, zu sagen, okay, welche Dinge kann ich denn, wenn ich eine bestimmte Rasse oder bestimmte Rassen in meinem Hund vermute, vorhersehen ein bisschen und welche spielen überhaupt eine größere Rolle für mich und was sollte ich tatsächlich beachten. Ich möchte mit dieser Folge vor allem erreichen, dass du die Möglichkeiten bekommst, die Dinge etwas differenzierter zu betrachten, denn Rassekunde ist tatsächlich einfach sehr viel vielfältiger und auch sehr viel detaillierter zu betrachten als in einem Schwarz-Weiß-Spektrum und ich möchte mit dir die vielen verschiedenen Farben, die dabei in der Betrachtung sinnvoll sein können, durchgehen und ein bisschen schauen, dir zu helfen, deinen Hund als die Rasse oder Mischung, die er ist, etwas besser verstehen oder betrachten zu können. Und wenn du noch keinen Hund hast, eben so ein bisschen besser zu wissen, worauf du achten solltest, damit das Match am Ende auch wirklich ein Match ist und ein großes Herzchen auf eurem Profil am Ende zu erkennen ist. Ich finde das ganz wichtig, weil es ganz schade ist, wenn wir uns eben mit unseren Hunden so limitieren in den Gedanken. Ich finde es auch ganz schade, wenn man dann einfach eine Weile oder vielleicht sogar für immer unglücklich ist, weil man festgestellt hat, man passt nicht so gut zusammen. Deshalb schauen wir mal, wie wir das ganze Thema angehen können zusammen. Ich wünsche dir jetzt viel Spaß bei dieser Folge und ich freue mich auch auf dein Feedback danach.
Thinking about you makes me smile again. Oh, I just want to take a walk with you in the rain. Oh, 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 let's go. Oh, 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 let's go. Oh, 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 let's go outside. Oh, 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 let's go. Oh, 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 let's go. Oh, 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 let's go outside. Oh, let's go.
Um dir den Hintergrund zu erklären, weshalb ich denn diese Folge gerade aufnehme. Ich habe neulich Kontakt gehabt mit einer Interessentin, die einen jetzt 2-jährigen Hund hat. Das heißt, die hat ihn auch bekommen am Anfang von der Corona-Krise. Und die haben natürlich das Gleiche erlebt wie alle Welpen-JunghundbesitzerInnen, dass man eben nicht in die Welpenschule gehen konnte. Man konnte ganz viel aus der Sozialisierung nicht gut machen, weil man eben nicht ins Restaurant konnte, nicht ins Café. Wenn man nicht musste, möglichst auch nicht Zug oder Bus oder Bahn fahren wollte oder konnte und so weiter und so weiter. Also ganz viele Dinge, die man eben üblicherweise mit einem Welpen macht, um dem die Welt zu zeigen, sind irgendwie untergegangen bzw. haben einfach nicht stattfinden können. Dadurch haben viele dieser Hunde eben auch erstaunlich wenig Kontakte zu fremden anderen Hunden, vor allem wenig oder gar keinen zu eben gleichaltrigen Hunden bekommen. Und die Menschen hatten nicht die Möglichkeit, Anleitung und Hilfe zu bekommen, so wie es hilfreich gewesen wäre für die Entwicklung dieses jungen Hundes. Und diese Familie hat jetzt mit dem zu kämpfen, was ganz viele zu bekämpfen haben. Und vielleicht findest du dich darin auch wieder oder kennst jemanden, dem das so geht. Der Hund zeigt sich jetzt mit 2 Jahren wahnsinnig unsicher, geht bei fremden Menschen, die ihn ansprechen, nach vorne und er mag andere Hunde auch nicht besonders gerne. Das heißt, wenn ein fremder Hund auf ihn zugeht bzw. ihn anguckt auf dem Spaziergang, dann wird er ein ziemlicher Leinenpöbler, nennen wir es jetzt mal. Also er geht nach vorne und versucht eben dem anderen Hund Angst zu machen, um den auf Abstand halten zu können. Weil er zu einer sehr großen Hunderasse gehört, macht das natürlich wahnsinnig Eindruck. Also das macht Eindruck auf die Menschen, wenn ich mir jetzt vorstelle, ich bin ja so eine Hundetanten-Anquietscherin, wenn ich mich vergucke und wenn ich mal ohne Emma unterwegs bin, dann muss ich mich immer ganz fest zusammenreißen, dass ich nicht alle Hunde anquietsche und alle Hunde kennenlernen möchte, wenn sie mich denn kennenlernen wollen. Und wenn ich den jetzt anquietschen würde und der würde eben nach vorne gehen, um mir zu sagen, verbrösel dich mal, du blöde Tante, dann würde ein Hund von der Größe auch natürlich auch auf mich Eindruck machen und ich würde natürlich Abstand halten wollen. Wenn jetzt jemand Hundesprache weniger versteht wie ich, dann kommt das natürlich eher noch vor und macht es eher noch Angst. Also kann ja so ein bisschen abschätzen, ob ein Hund Kontakt mit mir aufnehmen möchte oder nicht, bevor ich ihn anquietsche. Das heißt, ich könnte es vielleicht verhindern, aber viele Menschen, die einfach nur einen wahnsinnig schönen, großen Hund sehen, quietschen oder sprechen ihn eben erst an, ohne zu überprüfen, ob seine Körpersprache überhaupt anzeigt, dass er Interesse daran haben könnte, angesprochen zu werden. Dann kommt noch hinzu, dass er eben mit anderen Hunden eben sich auch nicht sehr freundlich verhält. Und das führt natürlich dazu, dass Menschen eben auch mehr Abstand mit ihren Hunden zu ihm halten. Was erstmal gut ist, weil es ja natürlich so sicherer ist, was ihm natürlich aber auch nicht hilft, mehr Kontakte und Freundschaften entwickeln zu können. Also ich will erstmal sagen, wenn du diese Sachen erlebst mit deinem Hund und es ist rein zufällig auch ein Hund, der eben ein Junghund oder Welpe war zum Zeitpunkt des ersten Lockdowns oder eben jetzt während dieser Corona-Krise mit all dem, was es eben so beinhaltet hat. Du bist überhaupt nicht allein. Also ich würde sagen, wir kriegen so 3 bis 4 Anrufe mit genau der Thematik täglich. Also die Anfragen sind exorbitant groß. Du bist gar nicht alleine. Das wird auch noch eine ganze Weile so sein, dass wir da lange dran arbeiten müssen, um das für diese Hunde gut zu machen. Wenn du jetzt jemand bist, der sagt, ich habe die gleiche Thematik, mein Hund ist aber gar kein Corona-Welpe. Hey, auch du bist überhaupt gar nicht allein. Das sind die anderen 5 Anrufe am Tag, die wir haben. Das ist einfach so eins der häufigsten Themen, die wir in der Hundeschule bearbeiten. Ihr seid überhaupt nicht allein. Es ist kein Grund, den Kopf in den Sand zu stecken. Es ist ein Grund, Handlung zu zeigen und aktiv zu werden. Und es ist keine Schande, dir Hilfe zu holen, um diese Thematik in den Griff zu bekommen und für eine bessere Lebensqualität von dir und deinem Hund zu sorgen. Worauf ich erstmal hinaus möchte, ist, das ist natürlich eine Situation, die ist enorm schwierig. Die ist enorm schwierig für dich als Mensch, wenn du in so einer Situation steckst, weil man beim Spazierengehen den Kopf nicht freilüften kann und auch nicht einfach nur unbeschwerten Spaß mit seinem Hund haben kann, was ja das ist, was wir uns in Wirklichkeit wünschen, wenn wir rausgehen können mit unserem Hund. Ich habe die Erfahrung gemacht, es macht einen so ein bisschen komisch, weil man eben immer vorsichtig ist und immer überlegt, was vielleicht hinter der nächsten Ecke kommen könnte. Und weil es enorm anstrengend ist, wenn man die Situation vorab nicht genug überschauen konnte und eben der Hund wieder nach vorne geht. Also ich kann total verstehen, wenn das eine enorm schwierige und unangenehme Situation für dich ist. Es lohnt sich, sich Hilfe zu holen. Es ist voll okay. Man kann ganz, ganz viel machen. Den meisten Hunden und Menschen kann da super duper gut geholfen werden. Das lohnt sich, zu gucken, was du machen kannst. Also letztendlich, worauf ich hier an der Stelle hinaus möchte, ist, dass ich gefragt worden bin, ob wir denn überhaupt genügend Rassekunde für diese Rasse von Hund hätten. Denn diese Rasse wäre ja schon besonderer als andere Rassen. Und deswegen wollten sie eben bei uns nur ins Hundetraining kommen, wenn wir denn verstehen würden, dass diese Rasse anders trainiert werden müsste, beziehungsweise besonders trainiert werden müsste, um die Thematik in den Griff zu bekommen. Und das hat jetzt eine Weile in mir so ein bisschen im Hinterkopf rumort. Und jetzt habe ich das Gefühl bekommen, dass ich mit dir darüber sprechen möchte oder mit euch darüber sprechen möchte, weil ich denke, dass hier ein bisschen der Hund begraben ist. Also so ein bisschen, glaube ich, kommen wir hier an den Punkt, der Menschen mit Hunden in bestimmten Situationen weniger hilfreich sein kann, gewisse Dinge zu überwinden. Also in dem Fall eine Angstaggression eines Hundes. Worauf möchte ich hinaus? Erstmal, es gibt unglaublich viele Hunderassen. Also ich meine, der Hund ist das faszinierendste Tier von allen irgendwie auf dieser Welt. Für mich persönlich natürlich. Es darf für jeden anders sein. Aber wenn wir uns die Vielfältigkeit dieser einen Tierart angucken, wie die in ihrem Phänotyp, also in ihrem Aussehen zeigen kann und in ihren Persönlichkeiten, dann ist der Hund einzigartig. Es gibt hunderte Hunderassen. Der kleinste Hund, glaube ich, hat 800 Gramm Erwachsenengewicht. Der größte, glaube ich, hat 117, wenn ich mich nicht täusche. Das war mein letzter Stand. Bitte korrigiere mich, falls ich mich gerade täusche. Der größte Hund, den ich jemals im Training hatte, hatte 97 Kilo. Das war der Bernie. Der war so riesengroß und hatte einen mindestens genauso großes Herz, ein wunderbares Tier. Der kleinste Hund, den ich im Training hatte, hatte 1,2 Kilo. Das ist schon, also ich meine, der eine hat fast 100 Mal mehr gewogen als der andere. Und beides sind Hunde. Ja, das ist schon völlig verrückt. Und ich habe Hunde im Training, die pieseln sich, wenn sie ihr eigenes Spiegelbild sehen, an vor Angst. Und ich habe Hunde im Training, die möchten gerne den Postboten fressen, weil sie finden, dass er lecker aussieht. Und ich kenne Hunde, die hüten Schafe, ich kenne Hunde, die jagen, ich kenne Hunde, die am liebsten einfach nur am Bauch gekrault werden wollen. Ich kenne Hunde, die sind sensibel, ich kenne Hunde, die sind total robust, ich kenne alle möglichen Varianten. Die Persönlichkeiten, die Interessen, die Fähigkeiten von Hunden sind meiner persönlichen Erfahrung nach genauso mannigfaltig wie die von Menschen. Ich will jetzt nicht sagen, dass ein Hund auch Journalist werden kann. Bitte versteht es jetzt richtig. Ich möchte damit sagen, dass Hunde ein unglaublich breites Spektrum an Aussehen, Fähigkeiten, Interessen, Möglichkeiten und Persönlichkeiten haben. Das ist der Grund, warum ich meinen Job einfach so liebe, weil jeder Hund, den ich kennenlernen darf, was unglaublich Besonderes mit sich bringt. Und die Chance zu haben, dieses Besondere sehen und erkennen zu dürfen und dir dabei helfen zu dürfen, dieses Besondere auch in deinem Hund zu sehen und zu entdecken und es dann zu fördern, dabei zu helfen, dass ihr dadurch das geilste Team der Welt werdet. Das ist für mich jeden Morgen aufs Neue ein guter Grund aufzustehen und es ist so faszinierend, weil ich jeden Tag was Neues dazu lernen darf dadurch. Und da kommen wir genau an den Punkt, mit dem ich hier anleiten möchte. Weil Hunde so vielfältig sind in ihren Stärken, Schwächen, Persönlichkeiten und so weiter und so fort, finde ich es manchmal super duper traurig, wenn, besonders wenn wir Hunde haben, die irgendwie Schwierigkeiten machen, wir denen den Stempel einer bestimmten Rasse aufdrücken. Und das passiert übrigens auch inzwischen bei Mischlingen. Deswegen habe ich von Anfang an gesagt, dass auch Mischlinge hier durchaus sich wiederfinden können. Das ist halt dann ein Herdenschutzhund-Mischling zum Beispiel. Und dann sagt man halt, ja, das ist halt ein Herdenschutz-Mischling. Und dann kriegt er diesen Stempel oben drauf und dann glaubt man, weil der dieser Rassegruppe in seiner Mischung zugehört, kann der bestimmte Dinge nicht lernen. Oder muss der halt so sein. Und oder eben, der hat diese Rasse und deswegen ist der so. Da finde ich, sind viele Menschen zu sehr ins Schwarz-Weiß-Denken gefallen. Und ich möchte dir heute helfen und möchte heute dafür plädieren, dass wir uns mal die ganzen vielen anderen Farben im Deckfarbkasten angucken. Hunde sind nicht nur verschiedene Formen von Grau und sie sind auch nicht nur Schwarz und Weiß. Die sind alle Farben, die der Regenbogen zu bieten hat und Neon und Pastell noch dazu. Und wahrscheinlich erfinden sie sogar noch Farben, die wir noch gar nicht kennen. So vielfältig sind Hunde und das ist vielfältiger, als die Rassen tatsächlich darstellen. Worauf ich also an der Stelle hinaus möchte und worüber ich mit dir sprechen möchte, ist, dass es eben vorkommen kann, dass man dann eben sagt, ja, also ein Herdenschutzhund und deswegen ist er territorial und deswegen will der jeden aufessen, der in die Wohnung reinkommt. Oder wenn der einen anderen Hund mag, dann verteidigt er den und wenn er einen anderen Hund sieht, den er halt nicht mag, dann mag er den halt so wenig, dass der, weiß ich nicht, dass dieser Mensch nicht mehr am Garten vorbeigehen kann, weil der Hund halt fast durch den Zaun durchgeht dann. Oder dass man eben mit dem nicht Gassi gehen kann, weil Herdenschutzhunde sind bekanntlich meistens sehr groß. Das heißt, die kann man nicht mehr gut festhalten und deswegen ist es gar nicht so leicht, mit denen Gassi zu gehen, wenn die nämlich zweimal am gleichen, also ich zeige gerade Klischees auf, ne? Wenn man zweimal am gleichen Ort Gassi war, gehört ja der Ort diesem Herdenschutzhund und wenn dann ein fremder Hund auf der Gassi-Strecke einem begegnet, dann ist der halt nicht mehr zum Halten oder was auch immer. Oder eben rassebedingt mag dieser Hund keine fremden Menschen. Und dann ist da der Stempel drauf und jetzt sagt man, rassebedingt mag er keine fremden Menschen, deswegen müssen wir damit leben, dass er eben keine Fremden auf Besuch reinlässt, dass er sich auf der Straße nicht ansprechen lässt und dem Menschen dann ins Gesicht springt, dass jemand Fremdes nicht am Grundstück vorbeigehen darf oder, auch sehr spannend, Frauchen oder Herrchen, Mama oder Papa, nicht angesprochen werden darf von jemandem, der zum Beispiel nach dem Weg fragen möchte, weil der Hund eben auch Frauchen oder Herrchen verteidigt. Hier, glaube ich, möchte ich so ein bisschen die Katze aus dem Sack lassen. Ja, es gibt rassespezifische Bezeichnungen. Und um jetzt kurz an meinem Beispiel zu bleiben, Herdenschutzhunde sind stark fremdelnde Hunde, die tendenziell eher einen Menschen in ihrem Leben sehr gut akzeptieren und höchstens andere noch tolerieren und meistens Fremde nicht so toll finden. Das ist richtig. Das ist nicht komplett falsch. Herdenschutzhunde sind dazu gemacht, ein großes, großes Gelände zu bewachen und auf die Tiere, also auf die Schafe in der Regel, dort aufzupassen und dafür zu sorgen, dass kein Fremder kommt und die stiehlt und dafür zu sorgen, dass kein wildes Tier kommt und die reißt. Das bedeutet natürlich auch, dass sie grundsätzlich keinen so großen Kreis Menschen um sich hatten in ihrer Rasseentwicklung, sondern eben weniger. Und ja, die sind dadurch natürlich sehr territorial, keine Frage. Das ist schon ein Stück weit richtig. Nur diesen Stempel, wenn man den aufsetzt und sagt, naja, die Rasse ist halt so, heißt es auch, dass du deinem Hund keine Möglichkeit lässt, sich darüber hinaus, über diesen Stempel, den er jetzt bekommen hat, noch hinaus zu entwickeln. Also zu sagen, ein Border Collie, der hütet halt und deswegen rennt er immer im Kreis um die Kinder, wenn wir zusammen spazieren gehen. Und wenn die Kinder sich zu weit wegbewegen, dann beißt er denen halt irgendwie in die Hosenbünder unten rein, in die Hosenbeine. Und deswegen können wir als Familie nicht mehr zusammen spazieren gehen, beziehungsweise deswegen dürfen die Kinder halt irgendwie nicht mehr weiter als 5 Meter um uns herum mit dem Fahrrad fahren, finde ich, ist eine ziemlich traurige Angelegenheit. Und die ist auch schade, weil das bedeutet, dass du deinem Hund nicht die Möglichkeit gibst, da auch noch an der Stelle mit dir zusammen als Team über sich hinauszuwachsen. Ich persönlich plädiere dafür, die Rassebeschreibungen schon genau anzuschauen. Und wenn es gerade darum geht, dass du noch keinen eigenen Hund hast und darüber nachdenkst, wer oder was zu dir passen könnte, dann solltest du in dein Leben, das du mit Hund führen möchtest, in dem Umfeld, in dem du mit deinem Hund leben möchtest, die Art und Weise, wie du das mit deinem Hund gestalten möchtest, unbedingt in Sachen Rasse auch berücksichtigen. Das kann man übrigens auch, wenn man einen Hund aus dem Tierschutz holen möchte. Also wenn ein Hund schon eindeutig aussieht, als wäre es ein Herdenschutzhund und du wohnst in einer Innenstadt, in einer, sagen wir mal, weiß ich nicht, 40 Quadratmeter Wohnung und du hast irgendwie im gleichen Gebäude, in dem du wohnst, noch 13 andere Hunde und du musst ungefähr 1 Kilometer gehen, bevor du überhaupt an einem Ort kommst, wo eine grüne Wiese ist, dann ist die Frage, ob das wirklich der richtige Hund für dich ist, eigentlich schon geklärt. Nämlich, nee. Wenn du jemand bist, der am liebsten dem Hund den ganzen Abend den Bauch kraulen möchte, bei schlechtem Wetter eigentlich lieber nur so eine Gassi-Runde einmal um den Block oder einmal zur Wiese und zurück machen möchte und der sonst, sage ich eher mal, chillig unterwegs ist und einen Hund zum zusammen chillen haben möchte und gelegentlich ein bisschen miteinander spielen, dann ist vielleicht der Border Collie nicht die richtige Wahl für dich und auch erst recht nicht der Hollandse Herder oder Malinois. Das sind höchst aktive Hunde, die brauchen unglaublich viel geistige Arbeit, die wollen total gerne sich einfach viel körperlich bewegen und dann wäre das einfach keine so perfekte Wahl. So wie eben, wenn man sich einen LebenspartnerIn aussucht, ja auch als Couch Potato nicht die Supersportlerin sucht. Also kann man machen, bitte. Ne? Also darf ja alles sein, nur wenn 2 Menschen sich finden, dann haben beide Menschen jederzeit die Möglichkeit, sich voneinander zu trennen, wenn sie das wollen. Dein Hund, wenn du dir den aussuchst und ihr beide einfach von euren Stilen nicht gut zusammenpasst, der kann sich's halt nicht aussuchen. Und wenn man selber, oh ja, ich gebe dir ein Beispiel. Ich bin super gerne super sportlich. Und für die Emma und mich ist es schon eine große Herausforderung gewesen, einen Weg zu finden, wie ich die Menge an Sport, die ich gerne machen möchte, oder einen Kompromiss zu finden, wie viel Sport ich machen kann, im Vergleich zu dem, was ich gerne machen möchte, in mein Leben so zu integrieren, dass das natürlich noch gut passt mit einem tollen Leben und mit genügend Zeit für die Emma. Ich finde, Laufen, Gehen macht dann Spaß, wenn ich die 15-Kilometer-Grenze knacke. Ab 15 Kilometer aufwärts finde ich die Strecke cool. Also meine Lauffreunde werden jetzt wahrscheinlich ein bisschen lachen, weil ich nämlich auch gelegentlich voll die Memme sein kann deswegen. Wenn es mir anstrengend wird, aber in Wirklichkeit finde ich das richtig geil. Unter dieser Distanz, ja, mache ich, weil halt Laufen gehen auch viel, viel Zeit beansprucht. Aber für mich ist, also wenn ich es mir aussuchen könnte, glaube ich, würde ich am liebsten 3-mal die Woche 20 Kilometer gehen und ab und zu mal nur 2-mal die Woche, aber dafür mehr Kilometer als 20. Das fände ich bombengeil. Das kostet aber exorbitant viel Zeit. Und wenn ich es mir noch mehr aussuchen könnte, dann wäre die Emma so fit und so glücklich, dass die Emma mit mir zusammen das machen kann. Das ist nämlich genau der Punkt. Ich mache es nicht, weil die Emma solche Strecken nicht mitlaufen kann mehr. Und ich laufe gerne so, dass mein Hund frei laufen kann, möglichst die gesamte Strecke. Also angenommen, die Emma könnte mitgehen, dann wäre mir am liebsten, dass, naja, okay, sind wir ehrlich, ich fände es ganz nett, wenn bergauf mein Hund mich ein bisschen ziehen würde und für die restlichen Strecken würde ich die Emma einfach frei laufen lassen wollen. Wenn ich also so ein Leben lebe, wo ich meinen Hund auf einer, sagen wir mal, 20 Kilometer Strecke frei laufen lassen möchte, ich laufe am liebsten Trail, also im Wald, dann ist es jetzt ganz wichtig, wenn ich mir jetzt einen Hund aussuche, was muss ich denn da beachten? Ich brauche einen total sportlich agilen Hund, der total lange Strecken mit mir laufen kann. Jetzt wird einem spontan einfallen, ja, da kann man natürlich eben so Hütehunde nehmen, die unglaublich gut lange laufen können. Stimmt. Da könnte man sagen, ja, aber wäre nicht so ein Galgo oder sowas ganz toll? Das sind erstens mal Sprinter. Das heißt, die laufen lieber eigentlich relativ kurze Strecken. Also 5 Kilometer würde er vielleicht noch mitmachen, ja, und sich denkt, Mann, Alter, bist du langsam. Aber der findet tendenziell jetzt eigentlich so 20 Kilometer und mehr laufen vielleicht gar nicht so genial. Was jetzt aber so ein Windhund auch ausmacht, ist, dass der ein Sichthetzer ist. Also Windhunde haben die Tendenz, gerne, wenn sich was bewegt, da hinterher zu laufen. Und jetzt muss man wieder vorsichtig sein, weil ich habe ja die ganze Zeit schon gesagt, ich finde das ganz wichtig, dass man keine Labels aufdrückt. Aber wenn ich eben einen Hund aussuche und ich kann ihn vielleicht nur bedingt einschätzen, weil ich zum Beispiel eben nur Fotos angucken kann oder nur die Leute aus dem Tierschutzverein oder aus dem Tierheim befragen kann. Und wenn ich jetzt einen Hund sehe, der eben aussieht, als wäre es ein Windhund-Mischling, dann wäre ich als Sissy jetzt relativ doof, mir den auszusuchen, weil die Wahrscheinlichkeit, dass er eben auch hinter wild herlaufen möchte, ist relativ hoch und ich weiß, dass ich das überhaupt gar nicht wollte. Ich wollte nicht durch den Wald laufen und meinen Hund 20 Kilometer angeleint lassen und ich will aber auch nicht, und das ist jetzt sehr egoistisch und das drücke ich jetzt ganz deutlich so aus, weil das ist tatsächlich für mich ein No-Go. Ich will nicht 20 Kilometer laufen mit meinem Radar zu 120% an, um mich umzugucken, wo vielleicht was rascheln könnte und mein Hund vielleicht hinter dem Reh oder dem Hasen oder was auch immer herlaufen könnte. Das ist das Großartige an der Emma. Sie kann zwar nicht mehr so viel mit mir laufen gehen, aber wenn die Emma ein Reh oder ein Hasen oder so sieht, dann ja, dann kommt die halt von selber zurück, ne? Also ich meine, ich muss die oftmals noch nicht mal rufen. Die bleibt meistens einfach nur stehen und guckt groß und dann kann ich sie rufen, dann kommt sie oder sie kommt sogar von selber. Das ist das Tolle an ihr. Die Emma hat einen exorbitant niedrigen Jagdinstinkt. Und wenn sie körperlich gesund wäre, dann würden wir wahrscheinlich noch sehr viel mehr laufen können. Das war halt Pech, das wir gehabt haben. Und wir haben unseren Weg da drumherum gesucht. Aber ich habe mir ganz bewusst einen Hund ausgesucht mit einem sehr niedrigen Jagdtrieb. Und ja, da habe ich natürlich auch auf die Rasse geguckt und geschaut, welche Rasse könnte denn dazu passen. Und jetzt kommt aber der Punkt, zu sagen, nur weil man sich jetzt einen zum Beispiel Windhund ausgesucht hat, wäre es total ungerecht, von vornherein zu sagen, ja, und Windhunde sind halt so und deswegen kann man die nie freilaufen lassen. Und das passiert mir jetzt in der Hundeschule inzwischen relativ oft. Also entweder so dieses, kennen Sie sich mit der Rasse überhaupt aus? Können Sie, weil Windhunde sind ja schon schwierig mit Rückruf, können Sie das überhaupt bearbeiten? Und naja, wahrscheinlich müssen wir sowieso akzeptieren, dass das nichts wird. Und das sind jetzt die zwei Punkte, um die es mir am wichtigsten geht. Also zum einen, natürlich kenne ich ganz, ganz, ganz viele Hunderassen. Ich würde lügen, wenn ich behaupten würde, dass ich wahrscheinlich schon alle Hunderassen dieser Welt einmal trainiert hätte. Glaube ich nicht. Warte mal, ich hatte sogar schon einen Chinese Crested im Training. Ich wollte gerade sagen, der wäre noch nicht dabei gewesen. Also mir fällt jetzt spontan gerade keine Rasse ein, die ich noch nie im Training hatte. Worauf ich aber hinaus möchte, ist, dass ich ich hatte ganz sicher schon nahezu alle Rassegruppen im Training. Und ich habe mir vor allem eine Sache angeeignet, nämlich diese Labels wegzulassen. Jeder Hund ist einzigartig. Und ja, es gibt Windhunde, mit denen können wir ganz feste trainieren und trotzdem, wenn das Reh vor der Nase hochspringt, dann ist er nicht mehr rückrufbar. Das ist möglich. Ich kenne aber auch ganz viele, denen wir beigebracht haben, auch wenn das Reh direkt vor der Nase losspringt, wieder zurückzukommen, wenn man sie ruft. Auch beim Kaninchen sind die rückrufbar. Und die sind rückrufbar, weil sie diesen Stempel nicht auf den Kopf bekommen haben. Es ist wichtig, dass ich die Rassegruppen kenne und erkenne, wenn ein Hund nicht rückrufbar ist, ob das aufgrund von einem total starken Bedürfnis von Sozialkontakt zusammenhängt oder ob das von einem total starken Jagdbedürfnis kommt oder ob das andere Hintergründe hat, weshalb der Hund nicht rückrufbar ist. Das ist wichtig. Und das ist nicht an erster Stelle abhängig von der Rasse. Wenn ein Galgo nicht rückrufbar ist, dann ist es sehr naheliegend, dass der Hintergrund Jagdverhalten sein könnte. Es ist aber wichtig, genau drauf zu gucken und zu schauen, ob es wirklich Jagdverhalten und ob es nur Jagdverhalten ist.
Und es ist total wichtig, dass ich in meinem Kopf nicht sofort die limitierte Grenze sehe, dass eben Sichthetzer bei Sicht immer in die Hatz gehen sollten. Oder dass, also die Emma ist ein Hofverwart. Die Emma ist der untypischste Hofverwart der Welt. Ja, okay, nein, sie ist nicht der untypischste Hofverwart der Welt. Sie ist mein Hofverwart, die bei mir die Chance bekommen hat, die beste Version ihrer selbst zu werden. Und ich habe die Emma damals im Studentenwohnheim, ich habe die so feste auf Menschen sozialisiert. Ich wusste, dass Hofverwarts die Tendenz dazu haben, fremden Menschen gegenüber misstrauisch zu sein. Also war die ersten 4 Monate, als die Emma zu mir gekommen ist, für mich nichts wichtiger, als ihr zu zeigen, dass es ungefähr 150 Studenten in dem Studentengebäude, in dem ich gewohnt habe, gibt, die sie alle super duper toll finden und die sie alle super duper toll finden kann, sodass die eine unglaublich große Menge an Menschen kennengelernt hat, als die noch ganz klein war und die dadurch merken konnte, so, okay, ich glaube, Menschen sind grundsätzlich erstmal echt in Ordnung. Und deshalb ist die Emma ein total aufgeschlossener und sozialer Hund, die übrigens, weil sie eben am Ende doch noch ein Hofverrat ist, keinen Fremden, ohne dass ich den nicht wenigstens einmal selber durch die Haustür reingelassen habe, hier ins Haus lassen würde. Also wenn jetzt ein fremder Mensch kommt und hier einbricht, dann, ja, habe ich im ersten Moment nicht so viel Mitgefühl mit ihm, wenn die Emma nicht so nett zu ihm sein wird. Weil die Emma sagt, hör mal, ich habe dich noch nie gesehen, das hier ist unser Zuhause, die Mama ist nicht da, ich lasse dich jetzt hier nicht rein. Wenn ich aber an die Haustür gehe und sage, hi, grüß dich, keine Ahnung, Herbert, und ich lasse den herein, dann freut sich die Emma. Und das ist genau der Punkt. Ich habe der Emma nicht den Stempel gegeben, naja, die wird irgendwann mal 6, 7, 8, 9, 10, 12 Monate alt oder 2 Jahre oder 3 Jahre und dann wird die fremde Menschen nicht mehr mögen, weil die ein Hofverwart ist, sondern ich habe ihr die Möglichkeit gegeben, eben das maximal Beste zu lernen. Und mir war ganz wichtig, dass mein Hund Menschen mag, weil ich Menschen mag. Und Hofverwarts haben auch oft den Stempel, dass sie eben nicht gut mit anderen Hunden können oder nur eben sehr bedingt mit anderen Hunden können. Und das stimmt bei der Emma sogar zu einem gewissen Maß. Aber, und das ist ganz wichtig, das stimmt, weil die Emma bei größeren Hunden oft Angst hat, dass sie Rückenschmerzen bekommt, wenn sie mit ihnen spielt, weil die ihr oft in den Rücken reingekracht sind. Weil eben höheres Körpergewicht bei körperlichem Spielen einem Hund wie der Emma, die Rückenschmerzen hat, generell aufgrund der Spondylosen, nun mal ihr öfter wehtun. Die ist aber grundsätzlich freundlich mit Hunden. Die Emma liebt am meisten Hunde unter 5 Kilo. Das ist lustig, die Emma hat fast 34 Kilo und die Hunde, die sie am besten findet, haben unter 5 Kilo. Und da ist die super duper zuckersüß und mega schnuffelig, weil die in Wirklichkeit ein total sozialer Hund ist. Nur sie ist eben doch schon unsicher mit größeren Hunden. Und das hat aber überhaupt nichts mit ihrer Rasse zu tun. Und warum ist die Emma total nett mit Hunden grundsätzlich? Weil ich mir natürlich die Mühe gemacht habe, damals vom Studentenwohnheim aus durch alle Parks zu stiefeln, die unsere Studentenstadt zu bieten hatte, um so viele nette Hunde wie möglich zu treffen und ihr immer zu helfen, wenn sie sich mal unwohl gefühlt hat. Und dadurch konnte die Emma werden, die sie ist, weil ich mich nicht abfinden wollte mit dem Stempel Hofverwarts sind so. Und darauf möchte ich hinaus. Bei mir in der Hundeschule, bei uns, bei Akademie Hund, da bekommst du keine Trainerin, die deinem Hund mit dem Stempel seiner Rasse stehen lässt. Ja, wir kennen uns mit allen Rassegruppen aus. Und ja, wir berücksichtigen natürlich auch, dass dein Hund aufgrund der Gruppen der Rasse N, aus denen er stammt, in seinen Fähigkeiten und Interessen am bestmöglichsten gefördert wird. Und wir berücksichtigen auch, dass natürlich eben ein territorialer Hund tendenziell territorialer ist. Wir möchten dir und deinem Hund die Möglichkeit geben, statt anhand dieses Rassestempels und der Zugehörigkeitsstempel die individuelle Persönlichkeit zu sehen und die individuellen Erfahrungen zu sehen und zu gucken, was braucht ihr und was braucht dein Hund, um an den Stellen über euch hinauszuwachsen, wo ihr im Augenblick noch auf Grenzen stoßt. Und dann kannst du mit deinem Windhund auch lernen, rückrufbar zu sein, wenn da sich bewegende Tiere am Horizont sind. Da kannst du mit deinem Herdenschutzhund lernen, durch eure Straße an anderen Hunden und Menschen vorbeizugehen. Da kann dein Hütehund lernen, dass man, wenn man sich als Gruppe aufteilt, nicht die Krise kriegen muss und immer größere Kreise um die aufgeteilte Gruppe drehen muss und dabei die Krise kriegen. Du kannst all das lernen, weil wir immer dich und deinen Hund anschauen. Ich sehe da nicht einen Border Collie. Ich sehe da die Mabel. Ich sehe da nicht einen Hofer-Wart. Ich sehe da die Emma. Und ja, ich weiß, die Emma ist ein Hofer-Wart. Und deshalb ist sie wahrscheinlich territorialer als ein Golden Retriever. Von ihrer Grundstruktur. Und dann kann ich immer noch sagen, die Emma ist deutlich weniger territorial als ein territorialer Golden Retriever. Tatsächlich. Und das, finde ich, ist der wichtige Punkt, den ich dir mitgeben möchte. Wenn du in eine Hundeschule gehst und wenn du dir einen Hund aussuchst und wenn du deinen Hund anschaust, dann schau bitte nicht nur auf eine Rassebeschreibung. Aber es ist auch nicht das Label, dass du akzeptieren musst, dass dein Hund etwas nicht lernen könnte, weil er einer bestimmten Rasse angehört. Und jetzt möchte ich noch mit einem letzten Punkt aufkommen, weil der mir ganz, 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 ganz wichtig ist und auch der in den letzten Wochen sehr viel häufiger in den Medien und auch im Hundetraining aufgetaucht ist. Es gibt keine Hunderasse und keine Hundeart, keine, egal ob 800 Gramm oder 97 Kilogramm, die eine stärkere Hand braucht als eine andere. Es passiert immer wieder mal, dass Menschen sagen, diesen Hund kann man nicht mit Keksen erziehen. Diese Hunderasse kann man nicht mit Keksen erziehen. Oder diese Hunderasse kann man gar nicht erziehen. Und das macht mich so krass traurig, weil die Hunde sind alle soziale Tiere. Und ja, manche vielleicht kontaktfreudiger als andere und manche auch lernfreudiger als andere. Und ja, manche sind auch verfressener als andere. Nur wenn ich dir eine Sache noch mitgeben darf hier. Kein Hund braucht ein Würge-, ein Stachelhalsband, ein Sprühhalsband, ein Elektrohalsband, eine Rappeldose, eine Wasserflasche, eine Rappeldisk oder dergleichen, um erzogen werden zu können. Kein Hund auf dieser Welt. Keiner. Ich verspreche dir, insbesondere bei den Hunden, über die, zu denen man das gesagt hat. Ganz besonders bei diesen Hunden waren sie am allerwenigsten sinnvoll. Das finde ich ist ein ganz wichtiger Punkt. Keine Hunderasse braucht eine harte Hand. Keine Hunderasse braucht eine starke Hand. Und Konsequenz sollte niemals verwechselt werden mit Konsequenzen spüren lassen. Niemals. Konsequenz heißt, dass ich, wenn ich die Signale nicht richtig gegeben habe, ich von meinem Hund nicht erwarten kann, dass es richtig machen kann. Wenn ich meinem Hund das Lernumfeld nicht ausreichend passend gestaltet habe und oder wenn ich was von ihm verlangt habe in einer Situation, in der er es nicht leisten konnte, darf ich ihn dafür nicht bestrafen. Das heißt Konsequenz. Das heißt niemals, dass man deshalb dann an der Leine rucken darf, ihn anschreien darf oder ihn auf irgendeine andere Art und Weise erschrecken darf. Niemals. Und kein Hund braucht das. Ich bin überzeugt davon, dass egal wie groß der Hund ist, egal wie alt der Hund ist, dass du niemals es notwendig hast, deinen Hund mit strafenden Konsequenzen in irgendeiner Form zu korrigieren oder zu erziehen. Ich höre ganz oft, dass vor allem zum Beispiel bei Schäferhunden das notwendig wäre oder eben schäferhundähnlichen Hunden oder auch zuletzt habe ich es bei einem Rottweiler gehört. Da haben Menschen gesagt, ja, ein Rottweiler bräuchte eben eine härtere Hand und den könnte man mit Keksen nicht erziehen und mit Freundlichkeit und Spiel, weil darauf würde er nicht gehen. Und das Gleiche habe ich auch schon bei einem Dobermann gehört. Ich habe es eigentlich inzwischen bei auf jeden Fall allen territorialen Hunderassen gehört und bei nahezu allen stark jagdlichen Hunderassen, also vor allem bei den Vorstehhunden zum Beispiel. Und das macht mich so traurig und so verzweifelt und inzwischen manchmal auch ein bisschen müde. weil wir im 21. Jahrhundert leben. Und alles, was ich in der Hundeschule lehre und alles, was ich beruflich mache, ist teilweise schon seit den 60er Jahren des letzten Jahrhunderts bekannt. Mindestens aber seit den 80ern. Also die Sachen sind älter, als ich bin. Wir wissen, dass Hunde am besten lernen, indem wir sie positiv verstärken. Also indem wir ihnen zeigen, was wir von ihnen wollen und ihnen dann eine Belohnung dafür zukommen lassen. Was auch immer für diesen Hund als Belohnung gelten mag. Ich habe schon Hunde gesehen, die lieben Gurken so sehr, dass es für die Gurken war. Für die Emma ist es Räuchertofu tatsächlich. Ich habe schon Hunde gesehen, die fanden halt den Ball besser als alles andere. Oh ja, Kims Hund, das Mörli. Die Mörli ist die allercoolste. Die findet, das Zergeln ist das allerbeste auf der Welt. Die lernt so richtig, richtig dolle toll, seitdem die als Belohnung zergeln darf. Die findet Zergeln 100-mal geiler als Leckerlis. Und seitdem sie zergeln darf zur Belohnung, lernt sie 100-mal schneller. Toller Hund, klasse, dann ist es das. Worauf ich hinaus möchte ist, wenn du einen Hund hast und irgendjemand erzählt dir, du müsstest den so und so und so und so erziehen, kann vielleicht was auch immer da gesagt wird, da kann vielleicht was richtig sein. Worauf ich aber hinaus möchte, ist, die Rasse ist meistens nicht entscheidend dafür, wie man einem Hund was beibringen muss. Und das ist, glaube ich, ganz wichtig, dass du mitnimmst. Alle Hunde haben verdient, liebevoll erzogen zu werden und alle Hunde haben verdient, die Zeit zu bekommen, die sie brauchen, um was zu lernen. Und das kann bei der einen oder anderen Sache eben schneller oder weniger schnell gehen. Und das ist vollkommen individuell. Und ja, die Tendenz zum Beispiel, was ist jetzt ein schönes Beispiel? Wahrscheinlich kannst du deinem Podenco den Rückruf aus dem Spiel mit anderen Hunden leichter beibringen als den Rückruf von einem bewegten Tier, das kein Hund ist. Das ist gut möglich. Vielleicht lernt auch der Labrador vom Reh zurückgerufen werden leichter als der Podenco. Es ist übrigens sogar gut möglich, dass aber der Labrador dafür nicht so schnell vom Spiel mit anderen Hunden zurückkommt. Und es kann aber rein theoretisch auch genau umgekehrt sein. Und deswegen ist es total wichtig, die Persönlichkeit anzuschauen. Und die persönlichen Bedürfnisse. Und die können ganz mannigfaltig sein. Und wenn du nach einer Hundeschule schaust, dann sollte wichtig sein, dass genau darauf geachtet wird. Und dass eben auch kein Hunderassismus passiert und wir eben die Hunde individuell anschauen und ihnen die Möglichkeit geben, sich als das zu entwickeln, was sie in Wirklichkeit werden wollen. Wenn du dabei Hilfe brauchst, dafür gibt es uns HundetrainerInnen. Schau gerne auch bei uns vorbei, wenn du magst. Wir freuen uns immer und ich wünsche dir, dass du mit deinem Hund eine tolle Zeit hast. Und dass du deinen Hund als den, der die sie ist, angucken kannst und die ganz individuelle Seite sehen kannst. Und falls dein Hund heute noch ein Label hatte, zieh es einfach ab. Wie so ein Pflaster, zieh es einfach ab. Einmal ratsch und dann nochmal genau hingucken, wer bist du eigentlich wirklich. Teil gerne deine Gedanken mit mir. Ich würde mich mega freuen, was du so erlebt hast in dieser Hinsicht und ob da irgendwas in dir resoniert hat, was ich gerade mit dir besprochen habe. So, eine wunderschöne Zeit euch. Ich freue mich auf ganz bald. Connecte dich gerne mit mir über Insta, Facebook oder über meine Webseite. Und bis ganz bald. Hab eine gute Zeit. Mach's gut, deine Sissi und die Frau Emma.
Just thinking about you makes me smile again. Oh, I just want to take a walk with you in the rain. Oh, 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 let's go. Oh, 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 let's go. Oh, 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 let's go outside. Oh, 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 let's go. Oh, 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 let's go. Oh, 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 let's go outside. Oh, let's go.